Wir wissen, dass es in Norddeutschland nur eine Stadt gibt, die das Potenzial hätte, Norddeutschlands Kopenhagen zu werden. Gruß nach Hamburg an der Stelle. Nein, klappt bei euch leider nicht.
Von daher mehr Kopenhagen-Wagen, vielleicht nehme ich das zurück. Diese Stadt ist eine tolle, starke Stadt.
Wir sind eine wirklich schöne Stadt. Ich sage das nicht als Oberbürgermeister, das ist ja ein bisschen subjektiv gefärbt immer, aber Hannover hat ein immenses Potenzial einfach.
Hannover macht das, der Podcast aus dem neuen Rathaus.
Folge 1 und damit herzlich willkommen zu einem neuen Podcast der Stadt Hannover hier aus dem neuen Rathaus. Wir sprechen einmal im Monat über Themen, die die Stadt bewegen. Und das Thema dieser ersten Folge ist die Stadtentwicklung. Das Wort klingt, finde ich, immer ein bisschen technisch, aber es geht ja um konkrete Fragen. Also wie kommt mehr Grün in die Stadt? Wie und wo werden wir einkaufen? Wo werden wir wohnen? Wo fahren wir mit dem Rad oder mit dem Auto? Und wohin muss sich so eine Stadt überhaupt generell hinentwickeln? Ein Gast hat bei diesem Podcast ein Dauerabo. Kein Wunder, wir sind sozusagen bei ihm zu Hause. Neben mir sitzt Hannovers Oberbürgermeister Belet Onay. Willkommen bei dir im Rathaus, Belet.
Ja, schön, dass ihr da seid. Willkommen.
Und wir haben immer einen weiteren Gast bei uns. Ich freue mich besonders, dass wir in der ersten Folge nicht nur eine erfolgreiche Geschäftsführerin eines Architekturbüros und Projektentwicklers bei uns haben. Sie ist auch Trägerin des Stadt-Hannover-Preises und Landesvorsitzende AD des Bundes Deutscher Architekten. Herzlich willkommen, Dilek Ruf.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Schön, dass ihr beide da seid. Mein Name ist Martin Brüning und bevor ich mich in diesem Podcast mal auf ein paar Einzelbeispiele stürzen möchte, wird ja jetzt schon an wahnsinnig vielen Stellen gebaut oder bald gebaut. Lasst uns doch vielleicht als erstes mal von oben so ein bisschen auf das Thema schauen. Dilek, wir leben ja in volatilen Zeiten, könnte man sagen. Und wenn man heute anfängt zu planen, dann plant man ja für etwas, was in 15 Jahren erst irgendwo steht. Also wie kann man überhaupt heute definieren, wie so ein Hannover von morgen in 15 Jahren überhaupt aussieht?
Man kann sagen, das ist vielleicht das Wesen der Stadtplanung, dass Stadtplanung auch ein Stück weit Zukunftsversprechen ist und Zukunft auch ein Stück weit ein Blick in die Glaskugel. Also insofern ist das etwas, das ist das Wesen der Stadt und wichtig ist sicherlich bei all dem, was wir heute nicht kennen, was wir heute nicht wissen, was sich verändern wird. Und gute Stadtplanung ist im Kern so, dass sie sich natürlich auch anpassen kann an das, was da außenrum um sie herum passiert. Wenn man sich die Entwicklungsgeschichte von Hannover stellvertretend für alle Städte anschaut, ist ja der Gründungsort dort am Beginenturm. Und diese Stadt hat 780 Jahre Geschichte und Verhandlungen hinter sich. Und trotzdem, auch dieser Ursprungsort wird heute anders genutzt, hat sich verändert, ist weitergebaut worden und trotzdem funktioniert es. Also insofern gibt es vielleicht so zwei Ebenen. Das eine ist, dass unsere Prozesse in manchen Dingen wirklich grotesk lang sind. Daran müssen wir arbeiten, das einfach zu akzeptieren und zu sagen, naja, so war das schon immer, das stimmt sicherlich nur bedingt. Und das andere ist, dass Stadtplanung an sich, Stadtentwicklung an sich einfach ein Dekadenprojekt ist und bleiben wird.
Belet, das ist ja für eine Stadt eigentlich auch ziemlich schwierig. Also da sind ja auch Räume definiert. Hier kommen Geschäfte hin. Dort steht nun mal die Oper. Da kann eine Oper stehen. Hier kommen Wohnungen hin. Und wenn sich sowas über die Laufe der Jahre verändert, dann hat man als Stadt ja schon auch ein Planungsproblem, weil wenn alle auf einmal bei Online-Händlern bestellen und nicht mehr so oft in Geschäfte gehen, kann ich das ja nicht auf einmal ändern und sagen, naja gut, mache ich halt auch Wohnungen hin.
Also zum einen ja, das stimmt, aber ich glaube, also eine Stadtentwicklung muss ja ein bisschen auch darüber schweben, also muss ja mehr Antworten geben als nur für den Einzelhandel, sondern das Gesamtgefüge muss passen und wir merken, trotz Onlinehandel, trotz veränderter Arbeitsrahmenbedingungen, Arbeitsplatz, also Homeoffice und so weiter und so fort, also wer geht eigentlich noch ins Büro, wer arbeitet zu Hause, was bedeutet das für die Frequenz in der Innenstadt, in den Quartieren, zu Hause, all das verändert sich extrem stark. Dennoch, es gibt, das zeigt das Stadtzentrum sozusagen, die Altstadt Hannovers, das zeigen aber auch viele andere Bereiche, eine Konstante ist ja das Verhalten von Menschen eben auch zusammenzukommen. Sie müssen weiterhin einkaufen, Lebensmittel, sie genießen Kultur, Sport. Also es gibt weiterhin Anlässe, die sich verändern, aber es gibt Anlässe, zusammen zu sein, Raum, öffentlichen Raum in den unterschiedlichsten Varianten zu nutzen. Und Stadtentwicklung, das ist, muss man auch ehrlicherweise sagen, ein bisschen frustrierend, in diesen Zyklen immer 10 bis 15 Jahre. Das ist auch eine, glaube ich, eine deutsche Besonderheit. Andere Länder kriegen das dann, wenn es drauf ankommt, etwas schneller hin. Wir haben es jetzt bei diesem Thema Deutschland-Tempo mit LNG-Terminals hinbekommen, aber ich glaube auch für das Thema Stadtentwicklung müssen wir echt schauen, wie schaffen wir es eigentlich, von diesen 15 Jahren wegzukommen? Weil die Fragen, vor denen wir heute stehen, die können nicht erst in 15 Jahren beantwortet werden. Also ich kann nicht auf drängende Probleme die heute bei einer Antwort bräuchten, erst in 15 Jahren sozusagen die Antwort geben und heute nur theoretisch sozusagen die Grundlagen schaffen oder Bilder oder Beschlüsse, sondern wir brauchen da ein anderes Tempo, einen anderen Zugang. Und ich glaube, was Stadtentwicklung heute leisten muss, ist, dass wir schon etwas intensiver darüber nachdenken, ob das Gefüge, wie wir es heute haben, eigentlich das Richtige ist. Und da stehen wir im Grunde da, wo Deutschland auch vor 60, 70 Jahren gestanden hat. Die ganze Frage von Infrastruktur, Neuinvestitionen. Also Deutschland wurde, und Hannover ist ein super Beispiel, nach dem Zweiten Weltkrieg in den 50er, auch teilweise 60er Jahren wieder aufgebaut. Die Gebäude, Infrastruktur hatte eine Haltbarkeitsdauer von 70 Jahren und das ist heute. Die ist jetzt abgelaufen. Das merken wir bei Brücken in Dresden, das merken wir bei Zugverbindungen, das merken wir an unterschiedlichen Stellen. Und darauf jetzt diese Antwort zu geben, ist eben auch in der Größenordnung. Wie gehen wir dort in Investitionen rein und ist das eigentlich nur eine Investition in Status quo oder Status morgen? Also oder Status Zukunft vielleicht sogar. Und das ist, glaube ich, die entscheidende Frage, vor der wir jetzt auch politisch stehen.
Dilek, mir kommt das immer so vor bei diesen Zeiträumen, über die wir reden, dass das nicht nur einfach ein Planungsproblem ist, das ist auch ein Problem bei der Bevölkerung in der Außenwahrnehmung schlicht und einfach, weil über Dinge, über die wir da reden, die sind einfach noch wahnsinnig weit weg. Also ich denke da nur an so ein Beispiel, wir haben heute Vormittag kurz drüber gesprochen, dieses Fahrradparkhaus am Ernst-August-Platz. Also vor fast einem Jahr war klar, da kommt jetzt ein Bundeszuschuss. Und dann kommt irgendwann diese Vergabe und die ist für 2028 geplant und da ist aber immer noch nichts gebaut. Da bin ich erstmal nur bei der Vergabe und da würde ich immer noch denken, wird keine Oper gebaut, sondern es ist wirklich nur ein Fahrradparkhaus. Also ist das ein Doppelproblem? Einmal für die Planerinnen und Planer selbst, aber auch für die Bevölkerung, weil die dann irgendwann sagt, naja, was interessiert mich denn, was 2035 ist?
Ja, ich glaube, es ist nicht nur ein Doppelproblem, sondern ein deutlich vielschichtigeres Problem. Und es ist ja auch tatsächlich so, dass man die Frage zu Recht diskutiert, sind unsere Prozesse so, dass sie uns handlungsfähig machen oder dass sie uns lähmen. Und wir sind definitiv an dem Punkt, an dem die öffentliche Hand insbesondere mit ihren Prozessen nahe der Lähmung ist. Also da fangen wir an beim Vergaberecht. Ich möchte jetzt nicht zu sehr ins technische Detail gehen. Und es geht dann aber weiter auch über die Erwartungshaltungen, auch im politischen Raum, in der Stadtgesellschaft und so weiter. Also wenn man zum Beispiel auf einen Prozess zurückblickt, Steintor, ist ja eine Entwicklung, die ja auch ihre Anfänge genommen hat in, ich glaube, 2016. Da hat der Rat das erste Mal beschlossen, wir befassen uns mit diesem Ort, zu Recht auch beschlossen. Dann gab es ja auch, wie soll man sagen, ein paar Schwierigkeiten in dem Prozess. 2018, 2019 hat man dann einen Beteiligungsprozess aufgesetzt, man hat einen Wettbewerb ausgeschrieben. 2020 war dann die Entscheidung da, welches umgesetzt werden soll und wir sind jetzt 5 Jahre später. Also insofern, und das ist es, was ich anfangs meinte oder bei deiner vorherigen Frage meinte, das eine ist, wir müssen Zukunft denken, in dem, wie wir Stadtentwicklung betreiben und das hat schon sehr viel mit Anpassungsfähigkeit zu tun. Unsere Stadt ist natürlich auch gerade in diesem Zentrum ganz maßgeblich nach dem Krieg entstanden und da sieht man auch, was diese strukturellen Fragen für eine Auswirkung haben. Also wir haben ja in diesem Innenstadtdialog ja auch diese Stadt aus verschiedenen Schichten betrachtet. Einmal diese Einkaufsstadt, die nach dem Krieg ganz maßgeblich mit Großstrukturen entstanden ist und dann diese historische Stadt, der Gründungsort. Dieser Gründungsort ist strukturell anpassbar. Das andere wird eher eine riesige Herausforderung, das anpassen zu können. Also insofern, das ist dieses Zukunftsthema, wo man sagen kann, dass natürlich müssen wir statt so denken, dass die auch in 15, in 20 und so weiter, wenn sich diese gesellschaftlichen Parameter ändern, sich trotzdem anpassen kann. Das andere ist, dass wir diese Prozesse deutlich, deutlich verändern müssen, damit die öffentliche Hand, damit Politik handlungsfähig bleibt. Weil das, glaube ich, ist wirklich, führt nicht nur zu einer Politikverdrossenheit und zu einem Misstrauen in die Institutionen und somit auch in die Demokratie ein Stück weit, weil es in den Prozessen plötzlich nicht mehr darum geht, die eigentlichen Aufgaben zu erfüllen, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, die Stadt weiterzuentwickeln und so weiter, sondern weil wir mehr damit beschäftigt sind, im Grunde genommen Prozesse abzuarbeiten. Und das ist natürlich total schädlich, auch für die Stadtentwicklung total schädlich.
Ich finde, für die Menschen draußen ist es ganz oft schwierig, weil sie gar nicht verstehen, wer ist jetzt gerade am Drücker. Also wir reden ganz viel über Prozesse, wir reden über Regularien, da spielt der Bund eine Rolle, da spielen die Länder eine Rolle, da spielen die Kommunen eine Rolle. Bielet, wie ist das zum Beispiel in einer Stadt wie Hannover? Wo kannst du als Stadt konkret einwirken, zum Beispiel indem du sagst, da kann ich jetzt keine Läden mehr gebrauchen, weil da geht keiner mehr hin. Ich brauche da jetzt zum Beispiel Wohnungen. Also wo kannst du auch Räume umwidmen, um für die nächsten 15, 20 Jahre anders zu planen?
Also wir haben da, glaube ich, sehr viel Spielraum. Das Thema Vergabe, auch die Frage von Eigentum, also gerade in der Innenstadt ist das Thema immer wieder auf der Agenda, wenn man Gebäude hat, wo man denkt, also da braucht es eigentlich jetzt eine Entwicklung. Ist das kein städtisches Gebäude, meistens jedenfalls nicht, und deshalb brauchst du da die Eigentümerinnen und Eigentümer, die da mitziehen, mitspielen, und die rechtlichen Rahmenbedingungen, also das Thema Bürokratie, dieses ist ja nicht nur die Vergabe, sondern das Gesamtwerk, was dann am Ende 15 Jahre bedeutet oder 10 oder 15 Jahre, also die Bauphase ist ja meistens der wirklich allerkleinste Teil, der Rest ist sozusagen die gesamte Vorplanung und alles, was dazugehört. Wobei, man muss ehrlicherweise sagen, und ich glaube, das ist Hannover ein ganz gutes Beispiel, sowohl beim Wohnungsbau trotz der schwierigen Rahmenbedingungen, als auch bei der Thematik Innenstadtentwicklung haben wir dann doch richtig Tempo gemacht jetzt in den letzten Jahren. Der Innenstadtdialog war für uns wirklich sehr, sehr wertvoll, weil wir da sehr viele Impulse aus ganz unterschiedlichen Perspektiven zusammengebunden haben, aus dem Einzelhandel, aus sozialen Gesichtspunkten, Sport in der Stadt. Wir haben die Experimentierräume gehabt, also Menschen einfach auch mal die Perspektive gegeben, was wäre eigentlich wenn, und nicht nur das mit sozusagen schönen Bildern aus Architekturbüros, sondern wirklich Alltag, erlebbar, durch Möglichkeit einfach mal einen Raum, den man seit 30, 40 Jahren kennt, der vor dem eigenen Büro ist, auf dem Weg zur Schule, auf dem Weg zum Sport oder sonst wie, einfach mal anders zu erleben. Und das hat, glaube ich, sehr, sehr viel gebracht, jedenfalls das ist das Feedback, das wir bekommen haben, und dadurch auch eine Bereitschaft nochmal geschaffen, gar nicht nur über die Frage von Autos ja oder nein, also nur verengt auf Verkehr zu diskutieren, sondern den Blick weiter zu setzen, also auch zu weiten im Sinne von, was ist eigentlich dieser Raum, was haben wir für Möglichkeiten, wie schaffen wir resilienten Raum und was muss eigentlich Stadtentwicklung abbilden, was muss sie leisten, dann ist das aus meiner Sicht so zu beantworten, dass eine Stadtentwicklung ein Stück weit auch ein Korsett lockern muss. Also wenn man sich Hannover anschaut, die verkehrliche Situation, so wie wir sie heute haben, bildet vor allem eine Einengung, ein Status quo, der wie ein Korsett im wahrsten Sinne des Wortes mit dem Cityring um die Innenstadt liegt. Und das ein Stück weit zu lockern, zu öffnen und damit eben auch immer Entwicklungsmöglichkeiten zu schaffen, das ist das, was Stadtentwicklung möglich machen muss. Weil Stadtentwicklung hat keinen Zielpunkt, sondern ist ein Prozess, der immer weitergehen wird. Auch 35 ist ja nicht etwas erreicht für die nächsten 100 Jahre, sondern ab 35 wird es vollkommen andere Debatten geben. Ich vermute, die Klimakrise wird eine deutlich schärfere sein. Soziale Fragen werden anders verhandelt. Digitalisierung wird das Leben nochmal deutlich stärker verändern. All das wird dann das Thema sein und muss dann beantwortet werden. Und auch dann wird sich sicherlich die Frage stellen, wie schnell sozusagen darauf eine Antwort gefunden werden kann. Aber die Grundlage zu haben, also eine Innenstadt und auch Stadtquartiere, also eine Stadt von morgen, muss immer auch so veränderungsfähig und bewillig sein. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt einer Stadtentwicklung von heute.
Du hast gerade eben genau den Begriff gesagt. Ich komme gleich nochmal aufs Thema Verkehr zu sprechen, aber fiel gerade das Wort Resilienz. Und da hat man den Eindruck heute, dass das auch der Begriff ist, auf den sich eigentlich fast alle als erstes verständigen können. Hat vielleicht auch was mit dem Förderprogramm Resiliente Innenstädte zu tun, weil ist dann einfach Geld im Topf. Aber wir sehen es zum Beispiel eben an der Prinzenstraße als, Zitat, Klimawandel angepasste Straße der Zukunft, wie die Stadt sagen würde. Ist das zentrale Thema eigentlich für alle Städte? Mehr Grün, mehr Entsiegeln, gibt es hier genug Wasser, das eigentlich alle Städte in der Planung für die nächsten 10, 20, 30, 40 Jahre verbindet?
Also das ist sicherlich ein Teil davon. Ich glaube, eben ähnlich wie man dieses Thema der Innenstadtentwicklung nicht nur auf den Verkehr verkürzt, ist auch das Thema Resilienz sicherlich, das ist ein Aspekt, dass die Städte grüner werden müssen, dass sie entsiegelt werden müssen. Wir haben ja nun dieses klimapolitische Problem, das den Alltag der Menschen auch berührt und die Frage aufwirft, wie wollen wir leben? Ich glaube, das ist vielleicht auch die Kernfrage. Dazu gehört sicherlich auch, dass wir diese Klimafolgen auch mitdenken müssen, dass wir aber auch mitdenken müssen, welche Qualität haben eigentlich unsere Städte da, und nicht nur die Innenstadt, sondern auch weit drüber hinaus. Welche Qualität, was bieten sie den Menschen? Warum sollen die Menschen rausgehen? Warum sollen sie sich auf den Plätzen treffen? Haben wir überhaupt Plätze oder sind es nur Transiträume, durch die man sich irgendwie hinwegbewegen kann? Haben wir bezahlbaren Wohnraum? Haben wir sozial durchmischte Quartiere? Gibt es Treffpunkte in den Quartieren, die Menschen zusammenführen und so weiter? Also insofern glaube ich, ich würde den Begriff Resilienz dahingehend aufweiten, dass ich sagen würde, die ideale Stadt von morgen, und Hannover ist in weiten Teilen auch so. Also auch das muss man zur Kenntnis nehmen. Wir haben wirklich eine schöne und sehr intakte Stadt, auch wenn wir an vielen Stellen auch einen Handlungsbedarf haben. Dennoch ist es eine Stadt mit einer sehr hohen Lebensqualität in vielerlei Aspekt und auch ein starker Wirtschaftsstandort. Das geht sicherlich immer miteinander einher. Aber ich würde diesen Begriff resilient aufweiten und sagen, neben den klimapolitischen Themen muss diese Stadt auch strukturell reagieren können. Und was meine ich damit? Da kommt eigentlich ein sehr, sehr trockenes Thema. Der Handel braucht nicht mehr diese Mengen an Flächen, Was machen wir damit? Ist das Planungsrecht ja etwas, was wirklich momentan ein Korsett ist, wie man es sich schlimmer nicht vorstellen kann? Und eigentlich müsste man sich fragen, welches Planungsrecht, welchen Rahmen müsste ich schaffen, damit diese Stadt atmen kann? Und nicht wie alle 15 Jahre, wenn wir gerade ein schweres und hartes Bebauungsplanverfahren abgeschlossen haben und die dauern jetzt keine 15 Jahre, aber 5 Jahre in der Regel, was auch ein wirklich langer Zeitraum ist, sondern dass die Stadt atmen kann. Also ich glaube, insofern wäre es so, dass man neben diesen Fragen eben einer blau-grünen Infrastruktur, der Entsiegelung und so weiter schon auch gucken muss, was sind eigentlich die sonstigen Parameter, die unsere Stadt resilient machen und sie im Grunde genommen auch durch schwere Phasen und durch Veränderungen durchführen.
Thema Verkehr hast du gerade schon mal angesprochen, Belet. Autoarme Innenstadt war bei deiner Wahl damals auch ein wichtiges Thema im Wahlkampf und auch in der Politik. Mittlerweile lässt sich das ja an vielen Straßen auch festmachen, wo sich was ändert oder was ändern wird. Prinzenstraße, Joachimstraße, Lange Laube, jetzt gerade Diskussionen um die Kuhlemannstraße. Wie siehst du selber den Fortschritt? Weil meine Sicht ist immer so ein bisschen, dass wir immer noch nicht dieses Thema eigentlich so richtig befriedet haben. Es gibt zwar viele Menschen, die das gut finden, wenn da was passiert, aber es gibt auch immer noch so eine andere Hälfte, die sagt, naja, die Autos werden nicht weg sein, sie sind irgendwo nur woanders und im dümmsten Fall in meiner Wohnstraße.
Also das Problem bei der Frage von, wenn sich es zu sehr verengt auf das Thema Auto, wird immer super emotional und wird auch immer sehr abstrakt. Also dann wird einfach über irgendwelche Bilder, die jeder vor Augen hat, diskutiert. Und deshalb ist es, glaube ich, ganz sinnvoll, sich mal sehr konkret einzelne Projekte anzuschauen. In der Innenstadt, du hast ja ein paar genannt, sind wir ja gerade in den Startlöchern. Prinzenstraße ist so ein Beispiel, was eine maximale Aufwertung dieses Areals, also wer das vor Augen hat, mitten im Kulturdreieck. Also wir denken das ja mit der Georgstraße zusammen, rund um die Oper. Also damit entsteht ein wirklich ganz neues Highlight mitten in der Innenstadt durch kleine sozusagen Veränderungen der Straßenführung, der Verkehrsführung und der Aufwertung dann eben von entsprechender Fläche, die wir dann zur Nutzung frei haben. Also die Frage ist gar nicht Auto ja oder nein, sondern eigentlich schon der Step danach, was macht man mit diesem Raum, der dann nutzbar ist. Dasselbe eben in der Schillerstraße und am Steintor, wir haben darüber gesprochen, wir werden die Schmiedestraße auch nochmal weiterentwickeln. Also das heißt, da passieren Dinge, wo wir die Möglichkeit haben, genau das, was ja sehr schön beschrieben wurde, also diese Resilienzfrage einmal zu beantworten und dafür auch eine Grundlage zu schaffen, auch für nachfolgende Generationen im Übrigen. Also damit ist ja ein Wandel dann immer wieder möglich und immer wieder auch ein Ansatz möglich. Und ich glaube dann, und das ist das, was wir merken, also wir haben ja ganz unterschiedliche Foren geschaffen, wo wir versuchen, auch mal so ein Feedback der Stadtgesellschaft zu bekommen, ob es jetzt in der Innenstadt, im Innenstadtdialog mit Expertinneninterviews, mit Repräsentativbefragungen war. Wir haben zuletzt zum Thema Mobilität einen Mobilitätsrat mit repräsentativ zusammengelosten Menschen zusammengesetzt. Und immer wenn wir im Grunde die Frage stellen, Verkehrswende, wollt ihr das ja oder nein, dann ist die Antwort immer ja. Mit einem ganz klaren Votum. Und die Frage ist dann nicht das Ob, sondern immer das Wie. Und das ist, finde ich, die entscheidende Frage, auf die Ebene zu kommen und zu sagen, ja, selbstverständlich verschwinden Autos nicht aus sich heraus, sozusagen nur, weil man eine Straße verändert hat, sondern man braucht Alternativen, man braucht klimafreundliche, umweltfreundliche, platzsparende, kostensparende, also soziale Frage spielt da auch eine große Rolle, Alternativen, sodass daraus dann auch eine echte Verkehrswende wird. Also Menschen das Auto stehen lassen, stattdessen Alternativen nutzen. Deshalb auch der Ausbau, die Offensive bei den Velorouten. Und da merkt man gerade mit Blick auf Hannover und deshalb, das erklärt, glaube ich, ein Stück weit auch die Baustellen, viel wird gerade jetzt umgebaut. Wir sind gerade in dieser Phase der Transformation, der Veränderung, wo eben auch Verkehr, aber eben auch Plätze in der Innenstadt, aber weit auch in die Peripherie hinein, bis in die Region und die Umlandskommunen hinein, sich sehr, sehr viel verändert. Wir haben den ÖPNV, der eine große Rolle spielt in Hannover mit einer hohen Qualität, aber das geht Hand in Hand, also der Umweltverbund, den zu stärken mit Park-and-Ride, Bike-and-Ride-Angeboten, die wir weiterhin ausbauen, gemeinsam mit der Region. Und da passiert eben auch etwas, womit wir genau das machen. Also Plätze verändern, weil wir die Möglichkeiten haben und gleichzeitig auch eine Verkehrswende eben daraus zu entwickeln, also Alternativen für Menschen, die heute vielleicht noch auf das Auto angewiesen sind.
Aber bei dem, was du sagst, hast du, finde ich, so eine Zeitproblematik, weil du eigentlich ja auch vor einem Stadt-Land-Thema oft stehst. Ne? Es geht um Menschen, die eben nicht 2 Kilometer in der Stadt mit Fahrrad fahren, sondern vielleicht von außen reinkommen. Und ich finde, gerade beim Ausbau ÖPNV frage ich mich, geht das für die Pläne in der Innenstadt dann schnell genug, wenn wir sagen, in 10 Jahren werden wir in Garbsen-Mitte mal einsteigen. Ja. In Hemmingen-Arnum sind wir 2 Jahre nicht mal in der Lage, den Bedarf zu berechnen. Das finde ich ehrlicherweise schon als solches eine Farce. Das heißt, du brauchst die Region dann schon irgendwie im Boot. Du musst in der Stadt eine Planung machen, bist aber nicht sicher oder kannst dir nicht sicher sein, ob das im ÖPNV, der die Region betrifft, auch sozusagen gleichzeitig mitläuft.
Also der ÖPNV hat ja dasselbe Problem. Wir sind ja da auch mit der Frage der Planungsschritte, also auch da, bis man eine neue Linie, also von der Grundidee bis zum ersten Passagier, der einsteigt in die Bahn, sind es auch locker 15 Jahre, über die man da spricht. Und das ist auch ein echtes Problem, weil wir damit die Alternativen gar nicht so schnell angeboten bekommen. Deshalb ist zum Beispiel Fahrradinfrastruktur eine sehr gute, schnelle Möglichkeit, die wir jetzt mit wirklich Hochdruck ausbauen, ob sie Velorouten sind, Fahrradstraßen, auch farbliche Markierungen, um einfach da nochmal Raum neu zu verteilen. Das ist ja ein Weg, den wir gerade wählen. Beim ÖPNV muss man einfach sagen, und das ist so ein bisschen gerade im Jubiläumsjahr der Expo, glaube ich, nochmal auch etwas, was man unterstreichen muss. Die Infrastruktur, die wir in Hannover jetzt schon haben, ist wirklich wahnsinnig gut. Was wir jetzt noch schlagen müssen, ist so die Brücke in die Ringverbindung beispielsweise. Wir haben im Umland, dort, wo wir bisher immer das Problem der letzten Meile hatten, jetzt mit dem Sprint hier Angebot zum Beispiel ein echt erfolgreiches Format, wo wir Millionen Menschen erreichen tagtäglich, die genau diese letzte Meile gehen können. Park-and-Ride-Angebote bauen wir gerade mit der Region zusammen aus. Gerade mit dem Deutschland-Ticket ist das auch eine super Alternative für BerufspendlerInnen, die dann eben gerne die letzte Strecke nehmen, aber dann das Auto stehen lassen können dort und kostengünstig unterwegs sind. Bike-and-Ride-Angebote, auch damit können wir echt konkurrieren bundesweit. Aber richtig ist, es braucht eben noch ein dichteres Netz an Angeboten, damit wir eine echte Alternative zum Auto einfach haben. Und da hapert es gerade, wenn ich auch an die S-Bahn denke und die Unzuverlässigkeit, die wir jetzt vielfach ja zu beklagen hatten, dann ist das ein echter Rückschlag, den wir da auch einstecken mussten, gerade mit Blick auf die Verkehrswende in Hannover.
Wenn man über autoarme Innenstädte spricht, die Leck, gucken ganz viele immer nach Kopenhagen. Das gilt immer so super als Vorbild. Ja, guck mal, wie die das drauf haben. Ich war da letzten Sommer. Ja. Ich bin da total gut mit dem Auto gefahren. Also das ist irgendwie nicht so extrem, wie man sich das vorstellt, wenn man das hier liest. Und ich habe überlegt, ob vielleicht der Unterschied ist, dass vielleicht ist das in Dänemark so, dass sie einfach ein bisschen entspannter damit umgehen. Also wir hängen uns immer in so Einzelstraßendebatten auf und dann gucke ich nach Kopenhagen und habe irgendwie den Eindruck, ja klar, da ist die Innenstadt zwar in vielen Teilen autofrei, aber das Autofahren ist eigentlich nicht das große Problem da.
Ja, übrigens, Kopenhagen ist ja durchaus ein Reizwort, auch in Hannover in manchen Kreisen, von daher. Aber es ist ein sehr schönes Beispiel und es ist schon so, wie du sagst, die Entspanntheit, mit der man dort auch in stadtplanerischen und auch die Größe, dieses große Denken umgeht, hat sicherlich ein anderes Level. Wir sind da manchmal ein bisschen, wir verlieren uns tatsächlich in diesem Klein-Klein und es sind ja tatsächlich Nuancen zwischen autofrei, autoarm und eigentlich muss man ja die Frage stellen, wer kann ernsthaft was dagegen haben, wenn wir diese Stadt im besten Sinne weiterentwickeln? Denn die Veränderungen, die auf diese Stadt einwirken, unabhängig davon, ob wir jetzt über die Innenstadt sprechen oder auch über unsere Quartiere, die sind ja nun da. Und man kann ja nun nicht ernsthaft annehmen, dass letztendlich mit immer mehr werdenden PKWs sich nichts verändert, dies keine Auswirkungen hat. Ich habe eine Zahl, die ich erschreckend finde, obwohl es ja jetzt keine Neuigkeit ist. Also 1960 gab es in der ganzen Bundesrepublik etwa 9,5 Millionen private oder PKWs. Diese Anzahl an PKWs befindet sich aktuell allein in Baden-Württemberg. Und da muss man sagen, das hat Auswirkungen und ähnlich verhält es sich ja auch in unserer Stadt. Das heißt, diese Stadt weiterzudenken, das ist auch ein notwendiger Prozess, den man auch weitergehen muss, indem man sich hoffentlich nicht in Nuancen verliert, sondern indem man sagt, wo wollen wir hin? Und da sind wir, glaube ich, manchmal ein bisschen, aber das geht auch aus der Stadtgesellschaft heraus, manchmal ein bisschen zu dogmatisch und lehnen Entwicklungen, die positiv sind, manchmal zu leichtfertig auch ab. Und insofern glaube ich, wenn wir uns die Frage stellen, können wir nicht ein bisschen was von Kopenhagen lernen, dann ist es sicherlich auch ein Stück weit diese Gelassenheit zu sagen, es ist Zukunft zu gestalten, bedeutet Veränderung, aber im Gestern zu fahren ist keine Option. Ja, ein bisschen mehr Kopenhagen.
Ein bisschen mehr Kopenhagen wagen und das reimt sich sogar. Ich würde gern mit euch beiden nochmal über das Thema Immobilienwirtschaft sprechen, Belet, weil das Stadtbild ist ja auch an ganz vielen Stellen von Gebäuden geprägt, die so ein bisschen ihre Funktion verloren haben. Ja. Wir haben so ein Karstadtgebäude, wir haben ein Kaufhofgebäude, wir haben andere Herausforderungen, immer dieses E-Mail-Zentrum, über das wir viel sprechen. Und ich finde, das macht das Planen für die Stadt ja kompliziert, weil man sieht es an der Andreasstraße ganz gut, du planst was und würdest gern was verändern, aber das Gebäude gehört dir halt nicht. Ja. Wie kann man damit umgehen, dass du, betrifft ja nicht nur eine Stadt wie Hannover, viele dieser Stellen hast, wo du eigentlich nicht so richtig vorankommst, weil das der Punkt, um den es geht, an den kommst du nicht ran.
Also das ist tatsächlich eine Herausforderung. Es braucht den Willen, die Bereitschaft auch der entsprechenden Eigentümerinnen und Eigentümer da mitzuziehen. Man kann das ein Stück weit aus der öffentlichen Seite mit begleiten, auch motivieren. Also wir merken, dass wenn wir investieren, beispielsweise wie in der Prinzenstraße oder in anderen Bereichen, dass das natürlich eine Aufwertung ist, die gesehen wird, auch von den Anliegern dort, die dann selber eine Bereitschaft entwickeln, dort selber Geld auch in die Hand zu nehmen, um davon zu profitieren. Also das ist etwas, was man triggern kann, ein Stück weit positiv formuliert, aber gleichzeitig ist es für die kommunale Seite echt ein schwieriges Feld, da auch einen gewissen Druck, also eine Erwartungshaltung auch klar zu formulieren und ein Druckinstrument zu haben. Dazu fehlen uns einfach die rechtlichen Rahmenbedingungen. Also es gibt keine Möglichkeit, da für eine Kommune irgendwen zu seinem Glück zu zwingen. Das gilt auch für derart große Immobilien. Aber wir haben in Hannover in der Vergangenheit ja uns also schon, glaube ich, sehr klar auch positioniert und auch deutlich gemacht, wir wollen da nicht am Spielfeldrand verharren und warten, bis da was passiert. Ich darf nur erinnern an den Aufruf beispielsweise, ein Format, das wir im Kaufhofgebäude in der Schmiedestraße schnell auf die Beine gestellt haben, mit wirklich vielen, vielen Akteuren aus der Stadtgesellschaft, mit der Hochschule, der Universität, um gemeinsam dort genau das eben nicht entstehen zu lassen. Also Leerstand, der womöglich da wirklich die Qualität auch geschmälert hätte. Das genaue Gegenteil ist dann eingetreten, durch die vielen Studierenden, durch viele Initiativen, viele Veranstaltungen, die dort waren, durch eine Ausstellung von Banksy, also wahnsinnige Frequenz, die erzeugt haben. Die Gastronomie drumherum hat profitiert. Das gesamte Quartier hat extrem davon irgendwie profitiert, hat sich auch total verändert so in dieser Zeit. Und das war etwas, was eine Initiative war, die wir ja mit aufgesetzt haben. Also das kann man natürlich immer wieder auch machen. Aber ich glaube, solche Impulse sind auch wichtig, weil sie auch bei den Eigentümern etwas bewegen. Weil gesehen wird, okay, es geht noch anders. Also es ist so ein bisschen die Fantasie, die hoffentlich damit angeregt wird und muss letztendlich auch dazu führen, also solche großen Kaufhäuser auch vielleicht nochmal neu zu denken. Also eine andere Aufteilung, eine andere Nutzung möglich zu machen, auch mit Akteuren der Stadt, der Stadtgesellschaft oder der Landeshauptstadt selber auch ins Gespräch zu gehen. Also wir stehen da auch gerne zur Verfügung und auch bereit für solche Initiativen auch wieder auf den Weg zu bringen, weil gerade in Hannover gibt es schon eine sehr lebendige Szene, so, die sich darum auch wirklich bemüht, um dieses Thema Stadtentwicklung und gerade mit Blick auf die Innenstadt. Und deshalb sind wir da sehr interessiert, da dieses Thema auch weiter voranzubringen. Aber, zeigt sich nicht zuletzt auch an dem Karstadtgebäude in der Georgstraße, ist die Bereitschaft, das A und O da auch wirklich mitzuziehen.
Eigentlich so eine Fantasie-Goldgrube für Architektinnen und Architekten, die was kann man aus so einem Gebäude machen? Ich meine, die Stadt muss immer Schulen planen. Warum kann man nicht ins Karstadtgebäude mal eine Schule reinsetzen? Aber so schön ihr es planen könntet, ihr braucht natürlich trotzdem auch einen Besitzer, der es dann mitmacht.
Richtig. Und wir sind ja nun Projektentwickler auch seit August letzten Jahres. Und insofern ist das auch ein Grund gewesen, warum dieser Schritt so relevant und so gut war für mich als Architektin, weil ich fest daran glaube, in diesem Schulterschluss mit Projektentwicklern, die eine Verantwortung auch für ihren Standort übernehmen, mit einer Verwaltung, die mitzieht, mit einer Politik, die das Ganze befördert, ist es schon möglich, diese Impulse auch weiterzutragen. Aber es ist so, wie unser OB sagt, es braucht auch die Bereitschaft der Eigentümer. Insofern aber, ich muss da einschränkend sagen, es ist natürlich so, dass die Projekte schon auch wirtschaftliche Herausforderungen mit sich bringen, die nicht einfach sind. Also es ist am Ende des Tages auch die Frage, wer zahlt die Rechnung? Ist die überhaupt bezahlbar? Und das eine ist eben, dass ein Eigentümer auch seine leerstehende Immobilie vielleicht verkaufen will, zum Beispiel an uns. Wir dann auf die Stadt zugehen können und sagen können, wir hätten da die Vorstellung, dass wir dort eine Schule reinbringen und so weiter. Das trauen wir uns zu. Aber wie gesagt, es ist schon auch die Frage eben, diese Strukturveränderungen, die sind architektonisch gar nicht die Herausforderung. Also da gibt es wirklich viele tolle Konzepte. Wir haben ja auch im Rahmen des Innenstadtdialogs uns ja auch mit der Schmiedestraße auseinandergesetzt und mit dem Kaufhof dort, von dem wir ausgegangen sind, dass der in 5 Jahren leer fällt und dann war er Ende des Jahres leer gefallen. Also so schnell gehen manchmal die Prozesse. Wir haben viele tolle Ideen entwickelt. Es gibt studentische Arbeiten, die sich mit dem Gebäude auseinandergesetzt haben und. Aber alleine die Frage eben, wenn ich dort Flächen reduziere, und dann noch investiere, welche Mieten würde ich abfordern, um zum Beispiel in den oberen Etagen Wohnen reinzumachen. Man kann natürlich nicht 20, 25, 55 Euro dort verlangen. Also insofern ist es natürlich Mathematik am Ende des Tages. Wie kriege ich diese Projekte trotzdem auf die Straße? Aber ich bin trotzdem überzeugt, es kann keine Option sein. Da kommen wir aber in Bereiche, auf die wir, so wie wir am Tisch sitzen, keinen Einfluss haben. Das hat natürlich schon auch mit dem Steuerrecht zu tun und so weiter. Solange es günstiger ist, ein Objekt einfach leer stehen zu lassen und es abzuschreiben, ist auch nicht wirklich die Motivation da, dort vielleicht mit ernsthaften Interessenten sich an einen Tisch zu setzen und sich möglicherweise davon loszulösen, weil dieses Geschäftskonzept, dieses Geschäftsmodell für diese Immobilie so nicht mehr aufgeht, weil der Bedarf nicht mehr da ist. Eine große Herausforderung, muss man sagen.
Große Herausforderung ist ja ohnehin tendenziell das Thema Geld, auch beim Stadthaushalt. Ja, und du hast ja nicht nur sozusagen eine Vielzahl von Projekten, du hast teure Projekte, aber du hast manchmal auch so Planungen, wo man dann die Zeitung aufschlägt, wenn man das noch tut, oder man macht sie eben irgendwo anders auf seinem Handy, und denkt dann hier, Zisterne, Prinzenstraße, 6 Millionen statt 2 Millionen, gut, eine 3 Millionen statt 2 könnte man sich erklären, aber wie kommen solche Sprünge auf einmal zustande?
Also das Problem, das wir insgesamt haben, also nicht nur bei Einzelprojekten, das zieht sich einmal durch den gesamten Investitionshaushalt im Grunde und das auch nicht nur in Hannover, sondern deutschlandweit, ich glaube sogar europaweit, ist, dass wir eine immense Baukostensteigerung haben in den unterschiedlichsten Bereichen. Wir haben das Problem der Fachkräfte, des Fachkräftemangels, nicht nur bei uns, sondern auch in den Unternehmen, weshalb eben solche Preise immer teurer oder höher werden. Gleichzeitig, und das zeigt sich in der Prinzenstraße, ist das halt auch eine besondere Technik, die jetzt notwendig wird, einfach mit Blick auf die Frage von Resilienz, Klimafragen, Schwammstadt, Photovoltaik, Energie, Wärmeversorgung, alles, was dazukommt. Also da diese neuen Technologien auch zu implementieren, das ist ein Stück weit Neuland tatsächlich für die kommunale Ebene. Und deshalb ist es auch diese Frage von Kalkulation und am Ende Preisschild und was steht da drauf, immer eine Lücke, die letztendlich für uns ein Risiko bedeutet. Und deshalb ist es sehr sinnvoll und auch richtig, dass da jetzt gerade in diesem Bereich viele Förderprogramme von Seiten des Bundes, der Länder auch auf den Weg gebracht worden sind. Resiliente Innenstadt ist ja angesprochen worden, also hier in Niedersachsen. Davon haben wir ja auch extrem profitiert in Hannover, weil wir eben so weit waren mit dem Innenstadtdialog und in den entsprechenden Planungen, sodass wir da viel auch Investitionen jetzt mit unterstützen können. Gleichzeitig auch Smart City, also die Stadt von morgen auch digital zu denken und zu verknüpfen mit unterschiedlichen Themen. Das wird ja die große Herausforderung sein. Aber wir merken, und das ist also Dreh- und Angelpunkt, und das ist ja auch das, was gerade die bundesweite Debatte eben auch prägt, die Investitionen brauchen wahnsinnig viele Ressourcen, sowohl menschliche Ressourcen, also Fachkräfte, aber vor allem auch das Geld. Und gerade auf kommunaler Ebene ist das einfach in der Form, in der Notwendigkeit, was wir bräuchten, so in der Form nicht da.
Ich würde gern zum Schluss mit euch noch einmal den Cityring verlassen, weil wir ganz viel über die Innenstadt sprechen. Wir reden über ihre Entwicklung, wir reden über die Verkehrsthematik und manchmal kommt es mir so vor, als kämen dann andere Bezirke vielleicht ein bisschen kurz in der Diskussion. Als wir telefoniert haben, Dilek, haben wir zum Beispiel über Südstadtbibliothek, die Debatte, die wir da damals hatten, darüber gesprochen. Wir haben über Dören gesprochen, diese eingeschossigen Gebäude, wo auch die Bibliothek drin ist, aber eben teilweise auch die Verwaltung. Und das sieht jetzt, als ich mal einzog 2006, ganz, war es irgendwie noch ganz nett. Jetzt denkt man so, naja, also so 20 Jahre später, naja. Haben wir manchmal vielleicht den Fokus sehr stark auf einem Stadtbereich, der eben krass im Fokus liegt, aber die Menschen sind ja eben doch Tag für Tag in ihrer Hut unterwegs sozusagen.
Also wir machen ja kein Entweder-Oder, also nur Innenstadt und den Rest nicht, sondern also jeder Stadtbezirk, Stadtteil in Hannover hat ja sehr eine eigene Note, einen eigenen Charakter, kann man glaube ich sagen. Das gilt für die Innenstadt genauso wie für andere Bereiche. Die Innenstadtdiskussionen sind aber sehr deshalb so relevant, weil natürlich das, was in der Innenstadt hat, auch ausstrahlt sozusagen auf viele andere Stadtbezirke. Und gerade die Frage von Begrünung, Entsiegelung, auch diese Frage von Zisternen, also Wasserauffangtechnologien, sich auch übertragen lassen, also Copy-Paste sozusagen in die anderen Stadtbezirke teilweise da, wo es Sinn macht. Und natürlich muss man Quartiere auch nochmal für sich entwickeln. Deshalb sind wir ja auch in den Quartieren ganz stark unterwegs, gerade mit Blick auf das Thema Velorouten beispielsweise. Auch der Verkehr läuft zwar sternformartig auf die Innenstadt zu, aber verbindet sich ja natürlich vor allem auf die anderen Bereiche. Wir sind gerade an der MAH in der Diskussion darum, den ersten Ringschlag beim ÖPNV hoffentlich dann auch jetzt gemeinsam mit dem Land, der MAH und der Region hinzubekommen. Und auch bei der Frage von Infrastruktur. Also wir haben in Missburg beispielsweise das erste Schwimmbad seit mehreren Jahrzehnten eröffnet. Wir werden das Fössebad jetzt hoffentlich demnächst an den Start bringen und neu bauen. Die Infrastruktur in vielen anderen Bereichen wird ebenso saniert. Wir haben Schulneubauten. Der Investitionshaushalt ist so groß wie noch nie. Und da geht der kleinste Teil in die Innenstadt, der große Großteil in die Bildungsinfrastruktur, also fast 80%, mit Blick eben auf kinderfreundliche Kommune. Und ich glaube, da wird auch nochmal deutlich, also wir haben schon sehr starken Fokus, auch sehr kleinteiligen Fokus auf die unterschiedlichen Stadtbezirke. Und es spielen natürlich gerade solche städtischen Orte, Infrastrukturprojekte eine immense Rolle, weil sie genau das sind, also Treffpunkt, Kristallisationspunkt für viele, viele Punkte. Und gerade dass eben die Diskussion um die Bibliotheken so intensiv geführt worden, zeigt ja den Bedarf, nicht zuletzt auch in der Nordstadt, wo wir ja Gott sei Dank, wie ich finde, auch eine ganz gute Lösung letztendlich gefunden haben.
Lass uns zum Schluss nochmal an Dilek anknüpfen. Sie hat vorhin gesagt, mehr Kopenhagen wagen. Wir wissen, dass es in Norddeutschland nur eine Stadt gibt, die das Potenzial hätte, Norddeutschlands Kopenhagen zu werden. Gruß nach Hamburg an der Stelle. Nein, klappt bei euch leider nicht. Belet, wie werden wir das neue Kopenhagen in 10 bis 20 Jahren? Was ist an Hauptschritten jetzt nötig, dass alle nach Hannover wollen, in diese Stadt?
Also, der Kuf hat es ja vorhin gesagt, wir sind eine wirklich schöne Stadt. Ich sage das nicht als Oberbürgermeister, das ist ja ein bisschen subjektiv gefärbt immer, aber also man merkt es, wenn man sich auch mal vergleicht mit anderen Städten, was ist der Ausgangspunkt, was ist die Infrastruktur, also worauf können wir jetzt bauen und auch weiterentwickeln? Und Hannover hat ein immenses Potenzial einfach und ich glaube auch eine hohe Bereitschaft insgesamt und gesellschaftlich die Debatten gar nicht so hart in der Auseinandersetzung zu führen. Die politische Sprache und Debatte ist meistens etwas härter als die real gesellschaftliche. Und ich glaube, daran aufzubauen, vernünftig, pragmatisch, immerhin die Menschen und vor allem auch die Stadt im Blick zu behalten, das kann uns helfen. Und man muss, glaube ich, auch mal mit Blick auf Kopenhagen, viele niederländische Beispielstädte, wenn man die als Beispiel jetzt mal zu Rate zieht, auch immer vor Augen haben, auch dort war ein echter Häuserkampf teilweise, wenn man so mit Zeitzeugen spricht, wie so eine Stadt sich entwickelt hat. Auch da ist es nicht total romantisch sozusagen mit Fahrräder und Fahrradklingeln entwickelt worden, sondern auch sehr harte Debatten, die geführt worden sind. Also insofern ist das richtig, dass wir diskutieren, aber ich glaube, den Blick eben auf eine Stadt von morgen, die inklusiv und für alle da ist, zu führen, das muss der weitere Weg sein. Und ich glaube, in Hannover gibt es die Bereitschaft.
Du darfst den Hollandball jetzt nicht aufgreifen, Dilek, weil wenn du jetzt sagst, wir könnten auch das Amsterdam werden, dann ist das jetzt nicht gut für die Taktik. Was ist jetzt nötig? Wie kommen wir dahin? Vielleicht sind wir sogar schon fast da.
Ich glaube tatsächlich, ist es ja so, dass diese Diskussionen, die wir in unserer Stadt führen, die sind notwendig. Und irgendwann muss man sagen, jetzt werfe ich den Blick nach Paris, um mit Anna Hidalgo, der dortigen Bürgermeisterin, zu antworten. Man muss nicht immer auf die, in dem Falle 40% Ablehnenden hören. Man kann auch mal die 60% Befürworter sich anschauen. Und Stadtplanung ist eben nicht immer harmonisch und sie ist nicht immer so, dass alle damit einverstanden sein werden. Den Punkt wird es nicht geben. Das haben wir in unserer Stadt auch erlebt bei vielfältigen Dingen. Ob das der Nord-LB-Neubau war, wo man vorausgesagt hat, dass die Stadt verschandelt oder andere Dinge. Als man die Hochstraße am Egi weggenommen hat, gab es Proteste und so weiter und so fort. Also wir sind auf dem Weg dahin. Es ist auch kein Prozess, der irgendwie abgeschlossen sein wird. Der wird auch, wenn alles gut geht, wird diese Stadt auch noch in 780 Jahren irgendwie ihre Diskussion führen, wenn wir alle schon längst weg sind. Aber sie muss sie führen. Und von daher mehr Kopenhagen-Wagen, vielleicht nehme ich das zurück, sondern sage mehr Hannover-Wagen, weil man einfach sagen muss, diese Stadt ist eine tolle, starke Stadt. Sie hat eine extrem hohe Lebensqualität, sie ist ein starker Wirtschaftsstandort, sie ist so positiv normal, dass man sich auch nicht dafür schämen muss, aus Hannover zu kommen. Das ist ja manchmal auch so etwas, wo es heißt, Hannover ist langweilig und so weiter. Ich würde sagen, nein, Hannover ist nicht langweilig. Hannover ist eine sehr selbstbewusste und auch ein Stück weit manchmal zu langsame Stadt. Also da müssen wir sicherlich ein bisschen Geschwindigkeit aufnehmen. Das würde ich mir schon wünschen. Aber ich glaube, mit dem, was da ist, können wir noch viel, viel, viel bewegen. In vielerlei Hinsicht.
Ich sage herzlichen Dank an Dilek Ruf und an Belet Onay. Schön, dass ihr hier heute bei dir wart.
Dankeschön.
Im Rathaus. Schön, dass ihr hier wart. Wir sind manchmal auch ein bisschen lange statt, weil ich habe heute schon in der ersten Folge so ein kleines bisschen überzogen. Das war die erste Folge vom Podcast Hannover macht das, der Podcast aus der bekanntlich besten Landeshauptstadt der Welt. Das wissen wir alle. Wir hoffen, ihr wurdet nicht nur gut unterhalten, sondern habt auch die ein oder andere neue Information mitgenommen. Ich würde jetzt an der Stelle gerne schon auf weitere Podcast-Folgen verweisen, aber es gibt noch keine. In wenigen Wochen hören wir uns dann mit Folge 2. Bis dahin.
Vielen Dank.
Hannover macht das. Der Podcast aus dem neuen Rathaus. Euer Feedback zur Folge interessiert uns immer. Schreibt uns gerne jederzeit auf den Kanälen der Stadt. Stichwort Hannover macht das.